Heute Nachmittag, liebe Geschwister, habe ich zunächst eine Vorrede, ehe ich einen Bibeltext lese, wie sonst, und dann darüber spreche. Ich möchte über die biblische Zahl 4 sprechen heute Nachmittag. Da sind so viele Hinweise, was die Zahl 4 betrifft, dass ich die nicht alle nennen kann, nur einige. Zunächst einmal, nur jetzt so allgemein, bevor wir auf die biblische Zahl 4 kommen. Wir haben 4 Himmelsrichtungen. Die werden aber in den Propheten, besonders im Hesekiel, sehr deutlich erwähnt. Und auch im Neuen Testament, und zwar in der Offenbarung. Dann haben wir 4 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass schon da bei den ersten Blättern in der Bibel auch etwas von 4 geschrieben steht. Als da dem Mose gegeben und gezeigt wurde, wie Gott, der Herr, die Welt erschaffen hatte, das hat er ja durch Visionen und Eingebungen erlangt. Und dann sagt er, wie Gott war, wo noch keine Bäume, keine Sträucher waren und nur ein Nebel kam, kein Regen da war, aber die Nebel die Erde befeuchtet haben, da hat er ein Paradies dann gebaut. Einen wunderschönen Ort hier auf dieser Erde. Da will ich jetzt nicht länger verweilen. Und dieser Paradies sollte bewässert werden. Und zur Bewässerung, da floss ein Strom von Eden ausgehend. Bitte, das sind nicht geologische Nachweise, nicht biologische Nachweise, das sind Offenbarungsbilder. Und die Offenbarungsbilder, die sind ewig. Das hat es nicht gegeben, das kann man, wenn man ein Auge dafür hat, jetzt schon sehen. Und dieser Strom, der teilte sich in 4 Hauptarme. Da haben wir schon wieder die 4 das erste Mal. Der Strom aus dem Eden teilte sich in 4 Hauptarme zwecks Bewässerung des Paradieses und der Erde. Ich denke, damals war Südamerika von Afrika noch nicht gespalten, sagen die Geologen und die Bibel erwähnt es auch. Jetzt haben wir noch einmal 4, auch im Neuen Testament. Wir haben 4 Evangelien im Paradies der neuen Welt, das Gott geschaffen hat in Jesus Christus. Da sind so viele Zusammenhänge, die kann ich heute Nachmittag nur andeuten. Und in der Ära Mose, da steht auch noch einmal etwas von 4, als Gott ihm gezeigt hatte, er soll für den Bund und den Vertrag, den er mit Israel schließen möchte, eine Lade bauen, also eine Bundeslade, Vertragslade mit genau bestimmten Inhalt. Kann ich auch nicht viel sagen, will es auch nur erwähnen. Und damit die Lade getragen werden kann mit Stangen, sollten 4 goldene Ringe an den 4 Ecken angebracht werden. Schon wieder die 4. Diese Zahl 4, die wird jetzt also nicht nur zufällig genannt. Ich hoffe, dass ihr da merkt und spürt, dass da Offenbarungscharakter, Plancharakter Gottes dahinter steht. Bundeslade, Vertrag, Gottes, der Bund, der neue Bund und die 4 Evangelien, das sind interessante Zusammenhänge. Die kann man nicht aus dem Internet rauslesen, kann man auch nicht von Menschen erfahren, aber wenn man betet an dem Heiligen Geist und seinen Wirkungen glaubt, kriegt man Einblicke. Noch einmal eins. Der Thron Gottes hat auch 4 Thronlebewesen, nenne ich das. Also wenn ich über die Zahl 4 spreche, dann nicht aus einem falschen Symbol glauben, sondern ich nenne sie die biblischen vier und ihre Zusammenhänge. Auch im negativen Bereich. Wir haben in der Apokalypsendarlegung, in der Darlegung Gottes, wie die gesamte Menschheit abläuft, besonders auf Ende hin, auf Armageddon hin und auf die Wiederkunft Jesu Christi, haben wir vier apokalyptische Reiter, die Ereignisse, Gerichtsereignisse einleiten. Erst das Gnadenzeitalter, das Gemeindezeitalter, und das ist so schön vorher beschrieben, ich nenne das die göttliche Ablaufordnung. Und dann der Thron Gottes und dann die apokalyptische Ereignisse. Dazwischen, zwischen dem Gemeindezeitalter und diesen Gerichtsereignissen steht der Thron Gottes. Und jetzt noch einmal als letztes, noch einmal die vier, das will ich euch aber aus der Bibel vorlesen. Und ich bitte, dass ihr das, was ich jetzt gelesen habe, nachher sagen werde, in dem Zusammenhang betrachtet. Das steht in Offenbarung Kapitel 7 von Vers 1 bis 8 im Zusammenhang mit Advent. Er kommt, die Ankunft Jesu. Und die Ereignisse, die von der Ewigkeit her, von Gott her bestimmten Ereignisse werden geschildert. Offenbarung 7, Vers 1 bis 8. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Enden der Erde. Bitte vier Enden, Luther übersetzt vier Ecken, bitte prophetisch betrachten. Also danach sah ich vier Engel stehen an den vier Enden der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, die Erde und das dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Jetzt kürze ich dann die nächsten Aussagen. 12.000 aus dem Stamm Juda, Ruben und Gad. Aser, Naphtali und Manasse, Simeon, Levi und Issachar, Sebulon, Josef und Benjamin. Wenn man so eine Stelle liest, dann merkt man das, was im Raum steht. Und in unserer Zeit sagen unsere Experten sogar, die Zukunftsprognostiker, die Verantwortlichen mit aller Klarheit und Deutlichkeit, es kann nimmer so weitergehen. Wenn der Mensch so weitermacht, dann gibt es katastrophale, schreckliche Änderungen. Wir alle müssen aber feststellen, dass unsere Experten, egal ob die in Kopenhagen zusammenkommen oder in Mexiko zusammenkommen, nicht in der Lage ist, die Ereignisse, die aus dem Fehlverhalten des Menschen herauskommen und die Gerichte, die vorausgesagt sind, gerade zu provozieren. Keiner kann das aufhalten. Jetzt will ich aber näher auf den Bibeltext eingehen. Johannes, der die Gnade hatte von Gott. Nicht aus dem Kaffeesatz heraus die Zukunft der Menschheit zu sehen. Nicht aus den Karten oder aus Sternenkonstellationen, sondern der hatte die Gnade, hier von der Erde der Vergänglichkeit, von dem Platz Patmos, der Insel, entnommen, entrückt zu werden. Ich will über diese Dinge vorsichtige Aussagen machen, weil sie über Visionen und Prophetien und Offenbarungen schlimme, schreckliche Dinge gibt. Sein Bewusstsein wurde mit hineingenommen in die Vorgänge und Ereignisse, die am Throne Gottes beschlossen werden. Und wenn man die Schau bekommen kann, wenigstens etwas davon, was Johannes bekommen hat, dann sieht man die Ereignisse und die Entwicklung dieser Ereignisse auf der Erde mit ganz, ganz anderen Augen. Wenn man das nur menschlich betrachtet, sieht alles so schrecklich zufällig aus. Kann man das aber so sehen, wie Johannes das in der Offenbarung berichtet, wie das auch Hesekiel mehrfach gezeigt bekommen hat, wie es besonders auch der Daniel in eindrucksvoller Weise gezeigt bekommen hat, dann bedeuten die Ereignisse nichts anderes, als trotz allem Unrecht, trotz aller Grausamkeit, trotz aller Fehlentwicklung hier auf dieser Erde, letztlich doch nichts anderes geschieht, als was Gott sich vorgenommen hat und vorausgesagt hat. Eine ganz große Gnade für den Mann, dass sein Bewusstsein dahin gebracht wurde, wo die Beschlüsse aller Ereignisse gefasst und eingeleitet werden am Throne Gottes. Ich resultiere daraus. In Washington werden große Beschlüsse gefasst, aber wirklich ändern können die gar nichts. In Moskau werden auch große Beschlüsse gefasst. Heimliche Dinge werden gefasst. Und durch WikiLeaks kommen diese Dinge, was da beschlossen werden, alle heraus. Man kann gar nichts heimlich halten. Einmal kommt sowieso dann alles raus. Auch Berlin ist nicht in der Lage, große Veränderungen vorzunehmen. Gute Pläne hat man ganz gewiss. Aber Hilfe wird letztlich nur einer bringen, für den wir beten. Dein Reich komme und komme bald, Herr Jesus. Dann wird's anders hier auf dieser Erde, vorher nicht. Ich denke, dass dieser Johannes die Gnade hatte, nicht nur für sich da diese geheimnisvolle Vorgänge am Throne Gottes zu sehen, sondern er sollte das ja auch niederschreiben. Ja, warum? Für uns. Und warum haben wir das letzte Buch der Bibel hier bekommen? Es ist auch deutlich gesagt, selig ist, der da liest, die da hören die Worte dieser Weissagung oder dieser Offenbarung und behalten, was da drin geschrieben steht. Deshalb bemühe ich mich so, liebe Geschwister, nicht nur die Ereignisse mit den Augen einer Bildzeitung zu schauen, nicht nur das, was der Fokus oder der Spiegel berichtet. Die geben der ganzen Entwicklung immer ganz andere Hintergründe. Ich möchte so schauen, wie Gott sieht. Und da bin ich so dankbar für die Bibel. Und da wird gesagt, als da von diesen vier Engeln berichtet wird, die da die Winde, die Sturmwinde noch festhalten, aus von Gott gegebenen Gründen, damit die nicht losstürmen können nach ihrem Gutdünken. Alle Gerichtsereignisse, schwere Gerichtsereignisse in dieser letzten Zeit können erst beginnen, wenn vom Himmel her das grüne Licht gegeben worden ist. Und diese vier Gerichtswinde bringen schreckliche, furchtbare Dinge auf die gesamte Menschheit hin. Und wenn da nicht etwas anders stehen würde, liebe Geschwister, dann würde ich sagen, traurig, traurig, nicht nur armes Deutschland, wie der Göring bei seiner Hinrichtung gesagt hatte, sondern arme, arme Menschheit. Aber dort steht geschrieben, dass diese furchtbaren Gerichte nicht über alle Menschen kommen werden, dass Gott in seiner Güte, genauso wie bei Noah, einige bewahren und erretten möchte, die nicht mit hingerafft werden sollen. Also danach, ja, was hat er denn vorher gesehen? Das Gemeindezeitalter, den Thron Gottes und das Eingeleitetwerden der apokalyptischen Reiter, auf die möchte ich nicht eingehen. Aber der Letzte, der ist grausam. Da wird ein Viertel der Menschheit, überlegt einmal, und zwar durch Schwert, die politische Sprache, die prophetische Sprache für Krieg und für Hungersnot. Der Hunger nimmt zu und seit wir die Welthungerhilfe haben, hat der Hunger noch mehr zugenommen. Auch wieder Unvermögen des gefallenen Menschen. Und dann Seuchen. Im kleinen Maßstab haben sie schon wieder angefangen. Ich will nur kurz erwähnen, die Schweinegrippe. Jetzt hat es wieder einen kleineren Fall gegeben. Und dann die Cholera in Haiti. Bedenken wir, Geschwister. Da kommen noch ganz andere Seuchen. Wie viele werden von AIDS gequält? Und das ist erst der Anfang. Und dann steht, dass da noch einmal eine fahle Reiter, das dahergeht, und der Tod als Gefolge hat, der eine schreckliche Ernte halten wird. Ich weiß nicht, diesen kurzer atomarer Krieg, es sind schlimme Dinge. Das ist davor. Und dann wird, ich lasse die Reihenfolge der Offenbarung, wie sie geschrieben steht. Ich will da nicht etwas, was für den sechsten Posaune berichtet wird, und für das Siegel reinschieben. Nachdem der Tod eine Ernte gehalten hat auf dieser Erde, steht geschrieben, dass ein Erdbeben kommt. Kein lokales Erdbeben, kein kontinentales Erdbeben. Ein globales Erdbeben. Einer der Propheten sagt, dass es so ein Beben wird, dass die Erde taumeln wird. Die Gnadenzeit ist was Wunderbares. Noch steht er vor der Tür. Noch kann man sein Leben in Ordnung bringen. Noch kann man Jesus annehmen. Noch besteht die Möglichkeit, in die neutestamentliche Rettungsarche einzugehen. Die Tür ist noch offen. Und Gott ist es, der die Tür dort zugeschlossen hat und auch hier zuschließen wird. Und das wird ganz schlimm sein. Er klopft an, auch heute Nachmittag. Und ich stelle die Frage, nicht weil ich wehtun will, nicht weil ich mutlos machen möchte, sondern weil es so ernst ist. Ist jeder von uns in der neutestamentlichen Arche? Habe ich Jesus angenommen? Wie viele in Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein? Und wer an ihn glaubt, soll nicht verloren werden. Und dann sind zwei Stellen, es würde zu weit gehen und dauern, wenn ich erwähnen würde, dass diejenigen, die Jesus angenommen haben, nicht in die Zorngerichte mit hineingenommen werden sollen. Wie heißt das so schön? Wer überwindet, dem will ich geben, dass er nicht in die Versuchung hinein muss, über den ganzen Erdkreis kommen muss. Also bitte, nicht außer Acht lassen. Bei diesen katastrophalen gerichtlichen Endentwicklung, die zunehmen, die einem Angst machen könnten, nicht übersehen, dass Gott dabei ist, die Seinen durchzubringen, wie den Elia durchgebracht hat. Und den Raben geboten hatte. Und einer Witwe geboten hatte. Sonst konnte Gott in Israel mit keinem mehr reden. Die Priesterschaft hatte Fehlentwicklung. Der ganze Tempelbereich war verunreinigt. Gott konnte dann nur noch zu den Raben und zu den Witwen reden. Aber den Elia hat er durchgebracht. Weil er nicht wollte, der Tod sollte ihn hinwegraffen. Und die Trübsale, die es da gegeben hat, sollten ihn auch nicht zerstören. Obwohl mitgenommen hatten die Ereignisse ihn schon, dass er gesagt hat, jetzt ist genug, jetzt ist nicht mehr zum Aushalten. Aber Lob und Dank, Gott hat für seine Kinder, auch in unserer Zeit, einen wunderbaren Rettungsplan. Also das Ganze, jetzt mit anderen Worten dargelegt, in dieser Endzeit, letzten Zeit, geht's um Geburtswehen. Das soll auf der einen Seite das Tierreich mit dem Antichristen herausgeboren werden und auf der anderen Seite soll der Leib Jesu Christi, der männliche Sohn, der dazu bestimmt ist, mit Jesus Christus einmal die Heiden zu regieren und zu verwalten. Das sind die Prozesse. Diese Geburtswehen, diese schwere Sache wird zwei Dinge da herauskristallisieren. Am Ende das antichristliche Reich, aber auch die Entrückungsschar Jesu Christi. Jetzt etwas näher noch auf den Bibeltext. Der Johannes sieht hier vier Engel stehen. Die haben eine ganz bestimmte Aufgabe. Für mich so tröstlich, so schön. Die haben die Aufgabe, die Gerichtswinde der Erde, wegen der Erde, wegen dem Zustand der Erde, müssen Gerichtswinde über die Menschheit kommen. Damit die nicht losstürmen, bevor das Gott gemacht hat, was er unbedingt machen möchte, bezüglich Israel und bezüglich der Gemeinde. Wenn ich jetzt von Winde rede, da will ich erwähnen, dass es verschiedene Winde gibt. Es gibt einen Wind, der kommt vom Himmel. Als zu Pfingsten die 12 Jünger und die 120, die mit dabei waren und warteten auf die Verheißung des Vaters beieinander waren, da gab es ein Brausen. Vom Himmel her war das. Wie das Brausen eines Windes. Das ist der Himmelswind. Und Lob und Dank, der Himmelswind, der Heilige Geist, wirkt und arbeitet auch. Und dem Nikodemus hatte Jesus auch so etwas Schönes über den Begriff Wind gesagt. Und da meint er den himmlischen Wind. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl. Du kannst wahrnehmen, wenn der Himmelswind wirkt und arbeitet. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Taxieren und berechnen kann man ihn nicht. Und jetzt gibt es aber auch noch andere Winde, Gerichtswinde habe ich schon erwähnt. Und vor allem, das sehe ich hier, sagt der Apostel Paulus, damit ihr reif, mündig werdet, vollendet werdet und nicht mehr unmündig seid und euch hin und her reißen und bewegen lässt. Von allen Lehren der Winde, Irrlehren. Zu dem, allem, was ich genannt habe, kommt noch die Warnung Jesu dazu. Und wenn er von diesen Zeichen redet, dann werden viele Verführer kommen und werden sagen, da ist Christus. Geht nicht hin. Geht nicht auf das ein, was die Irrlehren der letzten Zeit sagen. Also Irrlehren. Winde aus dem Abgrund. Ein klein wenig habe ich in meinem Leben schon so ein bisschen was praktisch erlebt. Liegt schon einige Jahre zurück. Da kamen einmal zwei Leute zu mir. Haben mich mit Halleluja, Lob und Dank begrüßt. Naja gut, ich habe ein weites Herz. Ich muss mich nicht ärgern wegen dem Halleluja und wegen Lob und Dank. Wenn es von einem ehrlichen, anbetenden Herzen kommt, selbstverständlich. Die Bibel sagt ja auch Halleluja. Und in der Offenbarung, da wird auch ein ganz lautes Halleluja wird da erwähnt. Aber die haben komisch ausgesehen. Mann, waren die gekleidet. Die waren wie Rocker gekleidet. Hatte, was weiß ich, Haaren da. Alles irgendwie aus dem Normalbereich verdreht. Bruder Wegner, haben sie gesagt, du verkündigst doch das Wort Gottes. Sag ich, ja, wir verkündigen das Wort Gottes auch. Glaubst du an die Bibel? Die haben gleich die Initiative ergriffen. Sag ich, selbstverständlich glaube ich an die Bibel. Glaubst du auch, was alles, was da drin geschrieben ist? Ja, sag ich, soweit Gott mir das verständlich macht. Wir verkündigen auch das Evangelium Gottes. Und wir haben eine ganz große Aufgabe. Naja, habe ich gedacht, jetzt hole ich die Leute mal an. Ich bat sie reinzukommen. Die kamen rein. Und das ganze Benehmen war ein frommes Selbstbewusstsein, sich ihrer Sendung und ihres frommen Wissens bewusst. Und dann sagt mir, ja, Bruder Wegner, können wir, bevor wir reden, miteinander beten, können wir auf die Knie gehen? Ja, dagegen konnte ich ja auch nichts sagen. Ich sage, ja, gehen wir auf die Knie miteinander. Dann sind wir auf die Knie gegangen und dann haben die gebetet. Ich weiß nicht, waren es Fremdsprachen oder was eine Zungensprache. Auf alle Fälle ist da nicht nur eine Unruhe, sondern eine Aggressivität, eine Aufdringlichkeit ist da gekommen. Und da beteten sie, ich habe auch für mich gebetet, aber merkwürdig war mir es. Und dann stößt mich der eine dann an. Merkst du den Heiligen Geist? Sag ich, glaub an ihn. Hörst du sein Sausen? Das Sausen steht alles in der Bibel, gell? Hörst du das? Sag ich, nein, ich höre nichts. Nun stößt er den anderen eben an. Hörst du's? Ja, der hat's gehört. Der war da im gleichen Trend, im gleichen Eifer. Der hat auf der gleichen Frequenz gesendet. Jetzt war ich der Dumme, ich habe nichts gehört. Und die zwei, die haben das gehört. Oh, und der Herr. Und dann haben sie gesagt, Gott redet. Gott arbeitet und wird. Und Gott will was Großes tun. Ja, das glaube ich ja auch. Jetzt habe ich gedacht, ja, was will er denn tun? Ja, jetzt wird es bald anders werden auf der Erde. In Jerusalem werden zwei auftreten. Das sind die zwei Ölbäume. Und diesen Auftrag hat Gott uns gegeben. Jetzt habe ich sie noch einmal angeguckt. Also das habe ich nicht glauben können. Dass Gott, bevor die antichristliche Ära beginnt, noch einmal zwei Ölbäume, gesalbte, besonders gesalbte Männer Gottes schicken wird, das steht in der Bibel und das kann ich ohne weiteres glauben. Und ich bin dem auch nachgegangen und habe die Zusammenhänge lange schon vorher vor Gott bewegt. Aber jetzt hatte ich diese beiden vor mir. Nein, habe ich gesagt. Sag ich, ihr Lieben, da bildet ihr euch etwas ein. Das geht nicht gut. Nein, da will ich euch noch warnen davor. Und dann haben sie mich verflucht. Ist gar nicht so leicht, wenn ein Fluch ausgesprochen wird. Aber ich war ein Gesegneter des Herrn. Und wenn Gott segnet, dann verflucht er nicht. Ich habe gesagt, der Fluch gehe dahin zurück. Ich gebiete dir, du Fluch, dahin zurückzugehen, wo du hergekommen bist. Die sind wütend hinausgegangen. 8 Wochen oder 10 Wochen später war einer im Heuschupfen runtergefallen, da oben vom Heu. Ein Bauer hatte sie da eingeladen, in der Meinung, das wären die beiden Endzeitzeugen. Der ist dann runtergefallen, hat sich eine Verletzung zugeholt, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dann waren das gesuchte Leute. Und der eine hatte dann die Tochter des Landwirts noch schwanger gemacht. Schreckliche Dinge. Leere Winde, Irrtümer können ganz grausam sein. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, liebe Geschwister? Wenn er sich hält an dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Was bei denen gefehlt hat, da waren keine Ergänzung, da war keine andere Brüder da, mit denen sie sich hätten einvernehmlich der Sache annehmen können. Es gibt schon schlimme Lehrwinde, auch gegenwärtig. Und wenn wir verschont sind hier, können wir Gott dankbar sein. Aber es werden nicht wenige, viele werden kommen mit großen Irrtümern und viele verführen zu den Gerichten, zu dieser für die Menschheit so schädlichen Entwicklung, kommt noch die religiöse Verführung dazu. Aber noch einmal, ich muss es wieder sagen, wie tröstlich, dass da 4 Engel von Gott beauftragt sind, diese losstürmenden Gerichtswinde, diese katastrophalen Entwicklungen aufzuhalten. Ja, warum? Ich hab's gelesen. Schädigt nicht das Meer, bitte die Sprache der Prophetie, das Völkermeer. Das Meer wird brausen. Und auch der Daniel weiß etwas. Keinen größeren Schaden im Meer anrichten. Nicht auf der Erde. Der Name Eretz Israel hat ja mit Erde etwas zu tun. Und irgendeinen Baum. Ja, der Baum ist mit Menschen verglichen. Es ist die Axt den Bäumen schon an die Wurzel geschehen. Erdbeben, Gerichte, Kriege, Ungerechtigkeit, das läuft schon, das ist schon im Laufen. Aber wirklich großen Schaden nehmen, zerstörerischen Schaden, dürfen die nicht tun. Erst wenn Gott den Befehl dazu gibt. Das ist so interessant. Keinen Baum beschädigen, bis dass wir versiegeln, die Knechte, nicht jeden, die Knechte unseres Gottes, das sind die Leute, die Gott dienen. Sind es die Prediger, die Pastoren, Missionare? Selbstverständlich können sie das sein. Aber du kannst auch Gott dienen, da wo du beruflich hingestellt bist. Du kannst auch in deiner Familie Gott dienen. Nicht so, dass du immer das tust, was die wollen, sondern dass die ein verantwortungsbewusstes Verhalten sehen in deinem Leben. Jeder, der Gott dient, jeder, der ein Knecht Gottes ist, soll von diesen letzten Ereignissen, die apokalyptischen Reiter, ja, da machen die Knechte Gottes noch mit, werden mitgerüttelt, mitgeschüttelt, das Erdbeben machen die da noch mit. Aber jetzt wenn's dann richtig losgeht, dann sollen die ein Zeichen an ihre, wo? An ihre Stirn bekommen. Das Tier gibt auch ein Zeichen, das Endzeittier, an die rechte Hand und an die Stirn. Und im Hesekiel, da waren auch Gerichtsboten, die wollten, weil die Stadt so abgefallen war, Gericht bringen. Und da sagten sie auch, ein Zeichen an den Stirnen. Ja, warum der Kopf? Hat der Kopf ist das Problematischste beim Menschen. Der macht Probleme, Gott. Der Gedankenbereich, der Entscheidungsbereich des Menschen, Gedankenproduktionen durch Abhängigkeiten von Lüsten und Begierden, Drogen, Nikotin, Alkohol, aber auch Machtgier, Ehresucht, Rechthaberei. Diese Neigungen und Trieben produzieren Gedanken und bewirken im Gehirnbereich des Menschen Entschlüsse, die Gottes Ehre mit Füßen treten. Das sind also Leute, die haben ihren Kopf, ihre Fähigkeit, ihren Intellekt Gott zur Verfügung gestellt. Ja, machen die keine Fehler mehr, hat doch. Wie sagt Herr Jesus, aus dem Herzen da kommen arge Gedanken, die sind auch versucht. Aber die haben den Gedankenrichter im Herzen da drin. Das ist der Heilige Geist. Und der straft, halt einmal, dieser Gedanke ist ein dreckiger Gedanke. Dieser Gedanke ist ein gehässiger Gedanke. Und diese Absicht ist Egoismus und schadet dem anderen. Der Gedankenrichter, sie lassen sich strafen vom Heiligen Geiste. Warum wurde bei Noah die Menschheit weggenommen? Weil sie sich, ich will es milde ausdrücken, sich nicht mehr korrigieren ließen vom Geiste Gottes. Und so wie es war zur Zeit Noah, so ist es jetzt wieder. Bevor die Gerichtswinde losgehen, lassen wir uns korrigieren. Gott meint's doch gut. Gott will dir das Leben doch nicht schwer machen. Der will dir doch keine Hindernisse an die Beine hängen. Der will dich nur bewahren vor den Endzeitgerichten. Also die Gerichte beginnen, nicht? Bevor nicht die Knechte Gottes versiegelt sind. Und diese Aufgabe, die Versiegelung vorzunehmen, hat ein großer, starker Engel, der vom Aufgang von der Sonne herkam. Ich habe sehr gebetet darüber. Das sind Zusammenhänge, liebe Geschwister. Die sind nicht so geeignet für die Öffentlichkeit. Ein Zeichen machen an den Stirnen der Knechte Gottes. Die Menschen, die ein Eigentum Gottes sind, die werden gekennzeichnet vom Himmel. Und da ist nicht ein Engel beauftragt, ein großer Engel. Ein Engelsfürst ist beauftragt darüber. Und er rief mit großer Stimme zu den anderen vier Engeln. Haltet sie fest! Erst müssen die Boten Gottes, die Gott gehörenden Leute, die müssen gezeichnet werden. Und wie der Würgeengel in Ägypten zugeschlagen hat, hart, ohne Gefühl, kalt, aber bei der Erstgeburt Israels, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten war, wo Vergebung gewesen ist, da ging er vorbei. Hast du Vergebung deiner Sünden? Kannst du mit dem Liederdichter sagen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Weißt du, dass meine Sünden vergeben sind? Wenn die Sünde vergeben sind, dann hat das vergebende Blut Jesu seine Wirkung an dir getan. Und dann müssen diese Gerichte, diese schrecklichen Gerichte vorbeigehen. Das ist so schön. Da steht, nicht Schaden tun. Gott bringt seine Knechte, seine Auserwählten durch. Welche Versicherungsgesellschaft du hast und wo du einzahlst für deine irdische Sicherheit und Besitz, ist zweitrangig. Hier geht's um die Ewigkeit. Also lassen wir uns nicht bewegen von leeren Winden, von falschen Entscheidungen, Liebe zur Welt, Abhängigkeiten von der Welt, denn dann fallen wir, wenn nicht, gleich getötet, aber wir erhalten ganz großen Schaden. Jetzt noch etwas, jetzt wird da was gesagt, die 12 Stämme Israels werden aufgezählt. Von jedem Stamm 12.000, gibt zusammen die 144.000, welche fehlt so in der frommen Welt, nicht nur in einer Richtung, nicht gerade in alle, aber fast in alle, schon Dienste hatte und weiß um die Differenzen, um die Gegensätze, Lehrgegensätze, um die verschiedenen Aufgaben, weiß ich, da gibt's heftige Debatten. Ja, das ist ja das Volk Israel. Ja, nein, das sind wir. Dann bin ich dem auch ganz nachgegangen. Tatsache ist, dass wir nur noch 2, praktisch 1,5 Stämme haben. Die anderen, die sind assimiliert in der Völkerwelt, nicht untergegangen, sondern da hinein verschwunden. Und wie beim Leib Jesu Christi auch der Tod zugeschlagen hat und Lob und Dank eine Auferstehung erlebt hat, so auch das Israel. Ich empfehle, um das zu verstehen, Hesekiel 37, 38, 39 zu lesen. Da wird dem Propheten Hesekiel gezeigt, ein Totenfeld voller Totengebeine. Und da wird die Frage gestellt, also das ist eine göttliche Frage, du liebe Zeit, menschlich, da kannst du abwinken. Meinst du, dass diese Gebeine wieder bewegt, Totengebeine, wieder leben werden? Und der Prophet, der beeindruckt war, der ja die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte, eine Offenbarung Gottes gehabt hatte, der hat nicht gesagt, ja, ich weiß, oder ich meine, nein, Herr, du weißt es. Und ich will es von dir gesagt bekommen. Weissage der Geist des Lebens. Und dann kam Leben in diese Gebeine. Und da sollte er noch einmal weissagen, dass sie aufstehen. Eine Auferstehung Israels. Ja, wer kann denn das fassen? Dass Israel, von dem 10 Stämme menschlich gesehen nicht mehr existieren und verloren gegangen sind. Weissage noch einmal, wird dem Propheten Hesekiel gesagt. Und da kam, was kam da? Ein Hauch, ein Wind kam da, der Himmelswind. Die standen auf und lebten, die Auferstehung Israels. Jetzt wage ich noch einmal etwas. Ich gehe nicht nach dem, was da gelehrt oder dort gelehrt wird, ich hole das aus der Bibel. Bei Gott gilt weder ein Heide noch ein Jude etwas, sondern etwas, eine neue Kreatur. Und nicht das ist ein Jude oder ein Israeli, der äußerlich beschnitten ist, sondern die Beschneidung des Heiligen Geistes hat, der sich von Gott Dinge wegnehmen lässt, die er nicht gebrauchen kann, die ihm nicht gefallen. Das ist ein wahrer Jude. Auffallend ist auch, dass die Assimilation der untergegangenen 10 Stämme genau in den Bereichen wegging, unterging, wo nachher das Evangelium, der ewige Hauch unseres Gottes dasteht. Das Grab der Völkerwelt, wo der Todesschatten ist, begriffen in der Bibel, die Jesus aufgegriffen hat, von denen Matthäus weiß und die Propheten weiß, unter dem Todesschatten, den er geht auf ein helles Licht. Ich bin Gott so dankbar, dass dieses helle Licht, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus zu mir gekommen ist. Und dass Israel wieder dastehen wird. Und er hat das beiden eins gemacht. Wie herrlich. Eingepfropft. Miterben des Volkes Israel. Mit hineingenommen. Fällt für sie, für viele so schwer zu glauben. Israel und die Gemeinde. Dass durch Sühnopfer Jesu beides zu eins geworden ist. Verstehen zu wenige. Aber noch einmal etwas, mit dem will ich schließen, weil ich jetzt zu lange machen möchte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ein Stamm fehlt in der Offenbarung. Das ist der Stamm Dan. Der ist ganz verschwunden, wie der Judas gänzlich verschwunden ist. Von dem Jesus gesagt hat, es wäre besser gewesen, er wäre nie geboren. Kein Existenzrecht vor Gott ist hart. Und der Jakob hatte eine Weissagung gehabt über den Dan. Er ist eine Otter, ein anderes eine Schlange, der den Reiter von hinten angreift. Der ist da nicht mehr drin. Und der Judas ist auch nicht mehr drin. Aber für Judas, da wurde einer hinzugenommen durch das Los. Und da wird dann noch gesagt in der Bibel, dass der Stamm Josef zweimal dabei ist. Einmal Manasse und Ephraim. Aber Ephraim fehlt jetzt da wieder. Nur Manasse und Josef ist drin. Also sind da gewollte, bewusste Verwechslungen oder Zusammenfügungen zwischen dem Josef und dem Ephraim. Gibt ein wunderbares Bild. Kann man nur biblisch sehen. Nicht menschlich spekulativ. Josef war der Leidtragende. Der Mann der Leiden, dem Gott Macht übergeben hatte. Und Ephraim war der Mann des doppelten Segens. Deshalb ist Ephraim und Josef einmal ohne Josef genannt und die zwei Brüder und einmal ohne Ephraim. Das sind Zusammenfügungen, wunderbare Zusammenfügungen. Die 12 Stämme Israels, die 12 Apostel der neuen Zeit. Und Jesus kommt ganz gewiss wieder. Und es ist hilfreich und nützlich, liebe Geschwister, wenn man die Ereignisse, die vorausgenannt sind, wenn man die richtig schauen und biblisch deuten kann. Amen.
Und kaum ist der Himmel. den großen, der nicht weit, stark auf seine Macht, sein Herr, es wird für mich zur Strafe und dann voll das Werk Jetzt heißt es mit Beten und Wachen, lebt alle entgegen, im Kampf mit dem Tier und dem Drachen, der Herr wird den Sieg bestehen. Wir wollen nicht ändern und träumen, im Trägen behagen nun. Oh, lasst uns die Zeit nicht versäumen, auskaufen das Heu. Sein Herr